Bevor wir anfangen, würde ich gern nochmal mit uns zusammen beten. Herr, ich möchte Danke sagen jetzt für den Gottesdienst. Ich danke dir für die Lobpreiszeit und ich danke dir einfach für jeden, der sich wieder aufgemacht hat, wirklich um ja in erster Linie dir zu begegnen und ja dich auch zu preisen und zu ehren für das, was du bist. Und Jesus, ich möchte jetzt auch diese Predigt bringen und alle Worte, die so gesagt werden. Und ich wünsche mir, dass du mir wirklich so die richtigen Worte in meinen Mund legst. Herr, ich bitte dich, dass wirklich jeder Einzelne so das Gute behält und das Schlechte einfach wegwirft. Und ich wünsche mir einfach, dass du die Herzen wirklich öffnest, dass wirklich das fließen kann, was irgendwie dran ist. Und ja, dass du uns was mit auf den Weg gibst, was ja ein Stück weit wirklich verändernd für unser Leben ist. Ich danke dir, dass du mit dabei bist und bitte dich um deinen Segen. Amen. Wir haben heute so den letzten Part vorerst, wo wir uns mit den Gleichnissen in der Bibel beschäftigen. Und ich habe mir heute das kürzeste Gleichnis in der Bibel rausgesucht, was aber nicht heißt, dass es nicht weniger wertvoll ist. Und zwar steht es in Matthäus 13, die Verse 44 bis 46. Der Schatz im Acker und die Perle. Das Himmelreich gleicht auch einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg, und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft diesen Acker. Das Himmelreich gleicht auch einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Dieses Gleichnis ist ein Doppelgleichnis, also man kann dazu auch also Zwillinge sagen. Und Doppelgleichnisse sind oft in ihrem Aufbau, in ihrer Wortwahl und auch in der Herangehensweise sehr ähnlich. Und dennoch gibt es oft ein ganz markantes Merkmal, was eben den Unterschied macht. Und Jesus hat solche Doppelgleichnisse verwendet, weil ihm ein bestimmter Sachverhalt besonders wichtig war. Und er so gesagt hat, okay, bleibt mal offen für die, ja, für das, was ich euch damit sagen will. Steckt es mal nicht in irgendeine Schublade, sondern man kann das irgendwie von unterschiedlichen Seiten betrachten. Ich möchte zu dem ganzen Hintergrund des Gleichnisses am Anfang erstmal ein paar Worte sagen. Und zwar war es damals relativ normal, oder es kam zumindest öfters vor, dass man einen Schatz findet. Also für uns ist es ja heutzutage wie so ein Märchen. Mein guter Tom hat auch schon solche Erfahrungen gemacht mit seinem, wie heißt das Ding? Wo ist er denn? Wie heißt das? Womit du deine... Metalldetektor, genau. Aber normalerweise, wir sind jetzt nicht so auf der Suche irgendwie nach einem Schatz. Aber für die Menschen damals war das wirklich so eine Hoffnung, die sie hatten. Okay, es gibt einfach eine Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Schatz finde und das kann für mich wirklich lebensverändert sein. Und Mitch hat es ja auch schon das letzte Mal gesagt, oder das haben wir ja immer mal wieder in den Gleichnissen mit angebracht, dass es eben für die Menschen damals wirklich sehr einfach war, diese Gleichnisse zu verstehen. Also Jesus hat halt wirklich diese bildhafte Sprache genutzt, um wirklich sehr schwierige Zusammenhänge einfach zu verdeutlichen. Und deshalb war das für die auch relativ einfach, dieses Gleichnis zu verstehen, wo wir halt da eher so Schwierigkeiten haben, erstmal zu erkennen, okay, Schatz im Acker, okay, was soll mir das jetzt wirklich sagen? Genau, Jesus war es wichtig, dass nicht über 10 Ecken gedacht wird oder dass man schaut, okay, was ist denn jetzt ein Einzelfall oder ja, irgendwie, dass man das ganz kompliziert macht, sondern das, was den Menschen so im ersten Moment in den Kopf geschossen ist, das war den Leuten, also das war Jesus wirklich wichtig und es war auch richtig. Genau. Jetzt so der Bevölkerung damals. Die Bevölkerung zur Zeit Jesu bestand aus 5% Oberschicht, 5% Mittelschicht und 90% Unterschicht. Und 30% von diesen 90% Unterschicht, die rutschten in die Verwahrlosung ab. Also die hatten überhaupt nichts. Das war mit wegen Behinderungen oder schlimmen Krankheiten oder die wirklich zu dieser Zeit, ja, die wirklich am Boden kriechten, weil sie halt nichts hatten. Und ja, die Unterschicht besaß damals nichts. Also wenn wir heute so von Unterschicht reden, dann ist es ja, sind es viele Hartz-IV-Leute oder was auch immer. Aber damals war das so, die hatten kaum was zu essen. Also da hat man vielleicht mal Fleisch zur Hochzeit gegessen. Ansonsten gab es sowas einfach nicht. Genau, und von den 90% der Unterschicht lebten eben 95% auf dem Land. Und viele davon waren Kleinbauern. Und in dem Gleichnis geht es eben entweder um Tagelöhner, das hatten wir ja auch schon mal, oder Pächter. Also das waren so die zwei Sachen, die wahrscheinlich waren. Und Tagelöhner konnten es nicht sein, weil die absolut nichts hatten. Also die hätten jetzt nicht ihren ganzen Besitz verkaufen können und davon irgendwie ein Feld kaufen können. Deshalb hat man so, okay, es geht einfach um Pächter. Und ein Pächter, das zur Erklärung, das waren ehemalige Kleinbauern, die ihre Felder verkauften, weil sie halt nicht so viel Geld hatten. Und die Käufer gaben ihnen dafür halt Felder, die nicht so viel wert waren. Und die sollten sie halt verwalten. Genau. Und dann gibt es jetzt diesen einen Pächter, der halt auf so einem Feld ist, was eigentlich nicht so viel wert ist. Und der plötzlich einen Schatz findet. So, nun fragt man sich, okay, wie findet man denn, wenn man ein Feld verwaltet, plötzlich einen Schatz? Und es war so, der ist halt mit einem Pferd oder mit einem Ochsen da halt über das Feld gezogen und dann plötzlich hakt es so. Also so kann man sich das einfach vorstellen. Und ich stelle mir das so vor, der hat dann angefangen zu fluchen und zu denken, oh Mann, warum hakt es denn jetzt? Und hoffentlich ist meinem Tier nichts passiert oder hoffentlich ist der Wagen jetzt nicht kaputt gegangen. Und schaut halt so nach und plötzlich sieht er da sowas, entweder eine Truhe oder irgendeinen Topf und da ist vielleicht irgendwas Glänzendes oder Geld oder was auch immer drin. Und merkt so, boah, das ist ja ein Schatz. So. Und mit einem Mal wird ihm klar, okay, mein ganzes Leben wird sich jetzt ändern. Und er schaut sich so um und guckt, oh, hoffentlich hat mich niemand gesehen, hoffentlich hat niemand bemerkt, dass ich jetzt diesen Schatz gefunden habe. Und es war halt auch nicht so, es hat ihn niemand gesehen und deshalb hat er ihn schnell wieder verbuddelt. Weil dieser Mann war sehr schlau, der wusste, es bringt mir nichts, wenn ich einen Schatz finde, weil dann kann ich den nicht behalten. Weil alles, was irgendwie auf dem Feld ist, gehört dem Besitzer. Und ich muss alles abgeben, was ich auf dem Feld finde, weil das gehört mir einfach nicht. Und es geht in diesem Gleichnis, also Jesus war es nicht wichtig zu erklären, wie finde ich einen Schatz, sondern wie nehme ich einen Schatz wirklich auch in Besitz. Genau. Glaubt ihr, dass dieser Pächter vor einer Wahl stand? Das ist ja so, wir sind ja ganz oft so, also wir Europäer vor allem, wir müssen uns entscheiden. Ne? Also wir haben da jetzt einen Schatz, wir müssen jetzt überlegen, okay, ist es dieser Schatz jetzt wert, dass ich alles verkaufe, was ich habe und das für diesen Schatz hergebe? So, das ist ja auch, wenn wir das mit Jesus oft vergleichen, okay, ich muss dann alles hergeben. Und für den Pächter, das war jetzt nicht irgendwie, okay, er muss sich entscheiden und überlegen. Für den war das ganz klar, ich habe überhaupt keine andere Wahl. Ich will überhaupt nichts anderes. Ich will einfach nur diesen Schatz. Der würde niemals sagen, okay, mal sehen, vielleicht finde ich ja später noch was Besseres. Nie im Leben. Also das war wirklich so ein Sechser im Lotto halt, ne? Also das war Hauptgewinn. Also besser hätte es ihm einfach nicht gehen können. Und somit trifft er so diese radikale Entscheidung, obwohl es halt eigentlich keine Entscheidung ist. Und er verkauft alles, was er hat. Und diese Entscheidung hat man nicht diesem Menschen zu verdanken. Das war jetzt kein besonders toller Mensch, der irgendwie fähig war, alles zu verkaufen, sondern das einfach dem Schatz zu verdanken. Weil es diesen Schatz gab, hat es irgendwie den Menschen so die Fähigkeit gegeben, okay, ich verkaufe alles, was ich habe. So, er kauft dann diesen Acker und nimmt ihn in Besitz. Und was er damit macht, darauf geht Jesus nicht ein. Das ist nicht wichtig. Es ist nur dieses, wie nehme ich das in Besitz? Und dann ist ja dieser zweite Teil mit dem Perlenkaufmann. Und dieser Perlenkaufmann, das war so richtig Oberschicht. Also Oberschicht von Oberschicht. Das kann man wirklich mit einem Millionär vergleichen. Und wenn man damals die Menschen Israel gefragt hätte, okay, wo gibt es denn hier einen Perlenkaufmann, hätten die bestimmt gesagt, ne, Perlen gibt es hier nicht. Also wir kennen überhaupt niemanden, der das, weil das war nicht auf der normalen Straße, hat man so einen Menschen eigentlich kaum gesehen. Weil heutzutage sind für uns ja Perlen jetzt, wir haben ja gar kein Verständnis, was das ist, aber die sind ja wirklich, man musste 50 Meter tief tauchen, um so eine Perle zu finden. Das war wirklich, also weit mehr wert als Silber oder Gold oder irgendetwas. Genau. Und dieser Perlenkaufmann sieht so eine Perle und für den ist es unglaublich, dass es diese Perle überhaupt noch gibt. Und dem ist klar, das ist die wertvollste Perle, die ich je gesehen habe und die muss ich unbedingt bekommen. Und auch dieser Perlenkaufmann verkauft alles so. Und bei diesem Perlenkaufmann ist es aber so, das ist jetzt nicht nur so wie beim Pächter, dass der kaum was besitzt und da ist der ruckzuck fertig, alles zu verkaufen, sondern der hatte richtig viel. Also das hat bestimmt ewig gedauert, ehe der erstmal alles verkauft hat. Und Jesus hätte ja auch sagen können, okay, der hat jetzt 40% genommen. Das wären auch schon Millionen gewesen, wo man sagt, okay, das wäre ja auch schon viel. Aber in dem Gleichnis steht, er hat wirklich alles verkauft, um diese Perle zu bekommen, weil die so wertvoll war. Genau. Jetzt möchte ich gern mal mit euch so darauf eingehen, wie man denn dieses Gleichnis in unsere Zeit irgendwie auswerten kann. Jesus vergleicht in diesen Gleichnissen Gott mit einem Schatz und einer Perle. Er erklärt, dass Gott wertvoll, wunderschön und lebensverändernd ist. Und bis der Mensch diesen Schatz nicht gefunden hat, glaubt er nicht, dass es diesen Schatz überhaupt gibt. Also dieser Schatz ist nicht so, dass er weiß, okay, hier gibt es irgendwo einen Schatz, sondern es ist dieser eine Moment, wo er diesen findet und dann weiß er, okay, diesen Schatz gibt es. Und das ist eben auch unser Glaube. Also Gott ist keine Tatsache, wo wir irgendwie zu anderen Menschen gehen können und sagen können, ich erkläre dir jetzt mal, wer Gott ist, sondern Gott ist eine Überraschung. So eine ganz großartige Überraschung, der plötzlich irgendwie da ist oder wo wir plötzlich was spüren oder wo wir plötzlich merken, hier gibt es mehr. Und das verursacht in uns den Glauben. Gott ist verborgen und er muss entdeckt werden. Und Gott ist auch fremd für uns. Das ist nicht mein Eigentum und auch nicht mein Einflussgebiet, wo ich Anspruch drauf habe, sondern ich muss halt erst mal lernen, wie komme ich in eine Beziehung mit ihm, dass ich das, also Besitz klingt ein bisschen komisch, aber dass ich einfach Gemeinschaft mit ihm haben kann und wirklich sagen kann, das ist ein Teil von mir. Genau, und wenn wir uns irgendwie in die Gemeinschaft mit Jesus begeben, dann ist es halt so, dass Gott uns eigentlich immer fremder wird, je mehr wir Jesus also kennenlernen. Also das ist so, wenn du zum Beispiel auch einen Menschen kennenlernst und du triffst dich mit denen 4-5 Mal und ihr habt tolle Gespräche und da ist Tiefgang und dann denkt man auch manchmal so, ja, ich weiß jetzt, wie der Mensch funktioniert, ich weiß, was der für einen Charakter hat, was den ausmacht, ich kenne den ziemlich gut. Und dann kommst du vielleicht meinetwegen mit deinem Partner, kommst du dann zusammen und man erlebt plötzlich ganz neue Situationen, die man vorher noch nie erlebt hat. Und plötzlich lernt man nochmal viel mehr neue Facetten kennen, die man überhaupt nicht geahnt hat, dass sowas in den Menschen schlummert. So, das kann Gutes und Schlechtes sein. Gibt ja auch Ehen wirklich, die 30 Jahre verheiratet sind und plötzlich kommt da was zum Vorschein oder halt auch ganz großartige Sachen, wo wir einfach überrascht werden und wir denken, okay, wow, so habe ich den ja noch nie erlebt. Und es ist halt keine Fremde, wo man sagt, das macht uns Angst, sondern es ist eher so ein Abenteuer. Also das ist so cool, je mehr ich Gott kennenlerne, umso mehr Fragen und je mehr eröffnet sich mir wieder. Aber das macht mir keine Angst, sondern das ist einfach ein Abenteuer. Genau. Und die Frage, die wir uns einfach stellen können, genauso wie mit dem Schatz, ob Jesus oder Gott für unser Leben wirklich notwendig ist. Viele Christen behaupten, dass man ohne Gott nicht leben kann. Allein schon, weil du Sünder bist und weil du ganz böse bist und weil du ansonsten in die Hölle kommst, kannst du ohne Gott nicht leben. Es wird ganz oft so ein schlechtes Gewissen gemacht. Und ich habe mir ja diese Predigt von dem, wie heißt er, Zimmer auch angehört, genau, also er kommt jetzt ganz viel davon mit raus. Und es fand ich so cool, was er gesagt hat. Er hat gesagt, Lebensmittel sind notwendig, Wasser ist notwendig, eine Hose ist notwendig, eine Jacke ist lebensnotwendig, aber nicht Jesus. Man kann sehr gut ohne Jesus leben. Also diese zwei Leute, die haben davor auch gut gelebt ohne den Schatz. Es war jetzt nicht so, dass dieser Mann auf dem Feld gesagt hat, also wenn ich jetzt nicht bald einen Schatz finde, dann gehe ich krachen. Also dann funktioniert mein Leben nicht mehr, dann ist alles vorbei. Das war nicht so. Der konnte gut auch ohne diesen Schatz leben. Und auch wir kennen alle Menschen, die leben auch gut ohne Gott. Also das ist nicht irgendwas, was uns am Leben hält. Genau. Man kann halt wirklich auch entspannt leben ohne Gott. Genau. Bonhoeffer hat es auch, ist immer wieder auch in seinen Erzählungen darauf eingegangen, dass er das ganz schlimm findet, wenn Christen oft so ein, ja, so darüber reden, so Angst machen und ja mit Hölle drohen oder einem so ein schlechtes Gewissen machen, dass wenn du Gott nicht hast, dann bist du ein schlimmer Mensch und dann hast du irgendwie keine Chance, weil was wir eben an diesem Gleichnis zu erkennen, ist dieses, dass Gott halt eine Überraschung ist. Und Gott braucht unser schlechtes Gewissen nicht, sondern er will uns eine Freude machen. Natürlich sage ich für mich, ich gebe meinen Gott nie mehr wieder her, weil ich diesen Schatz gefunden habe und weil ich weiß, dass dadurch mein Leben eine komplett andere Wendung genommen hat, die ich ohne ihn nie hätte. Und wir haben in unserem Leben so viele Zwänge, wir haben so viele Pflichten, die nötig sind und Stress verursachen. Aber Gott ist zum Glück diese tolle Überraschung, die uns keinen Stress machen soll, die uns nicht Pflichten auferlegen soll, die uns nicht irgendwie zu Boden ziehen soll, sondern die uns Freude geben soll. Und wenn wir uns so diese Frage stellen mit dieser Entscheidung, bin ich irgendwie, ja, dieser Mann, der diesen Schatz gefunden hat und alles hergegeben hat, dann ist es nicht so eine Entscheidung wie, ich stehe an der Weggabelung und muss mich jetzt entscheiden, gehe ich da lang oder gehe ich da lang und ich wege alles so ab und bin so ganz cool und ganz lässig und sage dann zum Schluss, ja, so mache ich es jetzt. Wenn wir Gott entdecken, dann ist man nicht mehr cool. Oder wenn man so einen Schatz findet, also wenn ihr irgendwo einen Schatz findet, dann ist man nicht mal cool und gelassen und sagt, ja, mal sehen, was ich jetzt erstmal mache. Ich überlege mir erstmal einen Schlachtplan, sondern da ist alles, da dreht sich alles im Kopf und man, ja, man will einfach nur, das Einzige, was man will, ist dieser Schatz. Und man kann sich überhaupt nicht mehr auf irgendwas anderes konzentrieren, weil man wirklich besessen davon ist, diesen Schatz zu bekommen. Genau. Und sie treffen eben diese Entscheidung aus der Freude heraus und nicht, weil sie irgendwie Angst vor irgendetwas haben. Und der letzte Punkt, den ich euch heute mitgeben möchte, ist wirklich die Herausforderung für unser Leben. Alles verkaufen. Wie gesagt, Jesus hätte auch sagen können, okay, er verkaufte 40%. Aber was wird denn damit ausgedrückt? Damit wird gesagt, dass du Gott in deinem Leben nicht zusätzlich erwerben kannst. Du kannst ihn nicht noch zusätzlich dazu bekommen, zu dem, was dir auch sonst noch alles so wichtig ist. Gott kommt als die Nummer eins oder er wird nicht wirklich in dein Leben kommen. Gott lässt sich finden von dir, aber nicht unter Wert. Für den Schatzfinder dreht sich alles um den Schatz, aber er ist glücklich dabei. Das ist nicht, oh nein, ich muss mein Leben aufgeben oder ich muss das aufgeben, ich bin so unglücklich, sondern er ist super glücklich. Und eigentlich ist es diese Frage heute an uns, überleg dir, was dir besonders wichtig ist. Nicht unbedingt materiell, das ist, glaube ich, bei uns nicht ganz so. Was ist in deinem Leben die Nummer eins? Und die muss weg. Die muss in deinem Leben weg, damit er kommen kann in dein Leben. Es geht nicht nur darum, einen Schatz zu entdecken, sondern darum, ihn wirklich anzueignen. Und ich glaube, so unsere Gottesdienste, das ist so, also ich merke das zumindest für mich, das ist so, da entdecke ich diesen Schatz. Da kriege ich so Lobpreis, da kriege ich so ein Stück mit, oh, was so diese Herrlichkeit Gottes ist oder was es bedeutet, in seine Nähe zu treten. Oder wenn ich eine Predigt höre und mich berührt einen Punkt, dann merke ich, okay, so kann mein Leben mit Gott aussehen. Oder ich sehe irgendwelche Vorbilder, die diesen Schatz in Besitz genommen haben und denke, ja, so könnte mein Leben aussehen. Aber ich muss mich entscheiden, bin ich bereit, dass dieser Schatz wirklich die Nummer eins in meinem Leben wird, und dass ich mir das wirklich aneigne und nicht nur da mal schaue und diesen Schatz sehe, sondern ihn wirklich irgendwie, ja, irgendwie zur Nummer eins werden lasse. Gott ist trotzdem anspruchsvoll. Er ist dein Schöpfer und er hat ein Ziel mit deinem Leben. Und er allein kennt das Ziel für dein Leben. Er weiß, worum sich dein Leben dreht, was dich ausmacht. Und das Wichtigste davon musst du eben hergeben. Dein Lebensglück, dein Lebensziel. Diese beiden Männer folgten diesem Schatz von ganz allein. Der Schatz soll es wirklich in unserem Leben sein, worum sich alles dreht. Wir sollen zuerst nach dem Reich Gottes trachten und nach seiner Gerechtigkeit und dann wird uns alles andere zufallen. Und das ist das, was diese beiden Männer verstanden haben. Sie haben verstanden, wenn ich das in Besitz nehme, dann ist alles andere gelöst. Dann sind meine Probleme gelöst. Nicht, dass ich keine Probleme mehr habe, aber dann, ich bin einfach ausgefüllt. Also da gibt es überhaupt gar keine Frage, wie ich mich entscheide, sondern es ist klar, ich will diesen Jesus in meinem Leben haben. Weil dann ist alles andere, ist wirklich egal, weil ich ihn habe und weil der derjenige ist, der mich ausfüllt. Und ich muss sagen, wo ich so das mir so angehört habe, es hat mich sehr tief berührt, weil ich so auch dieses Jahr diese Nummer eins herzugeben und zu sagen, okay, er kommt halt nur so als diese Nummer eins und ich muss das Wichtigste hergeben. Aber ich merke, dass gerade das Wichtigste in meinem Leben mich wirklich oft daran hindert, vorwärts zu gehen. Und dass ich mir selbst oft in meinem Leben so eine Bremse reinhaue, wo ich merke, okay, ich komme irgendwie gerade nicht weiter. Und das hat mich wirklich bewegt, diese zwei Männer zu sehen und auch wieder so fasziniert, wie Jesus solche Sachen irgendwie anhand von Gleichnissen verdeutlicht hat und ja, worauf wir unser Leben wirklich konzentrieren sollen, was wirklich unser Lebensmittelpunkt sein soll, nämlich dieser Schatz. Und ist uns wirklich bewusst, dass wir diesen Schatz eigentlich schon gesehen haben? Und sind wir bereit, uns vielleicht, wenn der gerade nicht in unserem Leben ist, uns erneut davon überraschen zu lassen, dass wir gar nicht anders können, als uns zu entscheiden, Jesus soll die Nummer eins sein und niemand und nichts anderes. Genau, ich möchte gerne noch mit uns beten. Jesus, ich möchte dir für dieses Gleichnis danken. Ich möchte dir Danke sagen, dass du dieser Schatz bist. Und Jesus, ich danke dir, dass du so viel besser bist wie alles andere in unserem Leben. Jesus, ich danke dir, dass mit dir ein Leben wirklich revolutionär ist, dass es einfach großartig ist, Herr. Ich danke dir, dass du alles für uns hast, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, dass wir keine Ängste haben müssen, wenn du in unserem Leben bist. Jesus, ich danke dir, dass du unser Schöpfer bist. Ich danke dir, dass du uns gemacht hast. Und ich danke dir, dass ein Leben mit dir Erfüllung bringt, Herr. Wie oft sind wir irgendwie auf der Suche nach Erfüllung und suchen das in verschiedenen Dingen, aber merken, oh, irgendwie ist es vielleicht mal für eine kurze Zeit schön, aber ganz schnell ist es auch wieder vorbei, weil wir so oft aufhören, wirklich unsere Erfüllung in dir zu suchen. Ja, wirklich diesen Schatz in Besitz zu nehmen. Und Jesus, ich wünsche mir, dass wir so schlau sind wie dieser Mann auf dem Acker, dass wir wirklich verstehen, es geht nicht nur darum, diesen Schatz einmal gefunden zu haben, sondern dass dieser Schatz wirklich uns gehört. Und ich wünsche mir, dass wir Menschen sind, die sich auf den Weg machen und sich von allen Dingen lösen, die uns daran hindern, dass wir diesen Schatz in Besitz nehmen können. In deinem Namen, Jesus. Amen.
Also, mich fordert sowas immer ziemlich heraus, so eine Botschaft, dieses Nummer eins, such dir das, was du am liebsten hast in deinem Leben und dann überleg dir das, ob du das aufgeben willst für Jesus. Also da rebelliert irgendwas in mir und denkt, was jetzt im Ernst? Deswegen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht ist es gut, jetzt eine kurze Zeit zumindest zu haben, wo wir Antwort geben können oder wo ihr Antwort geben könnt oder vielleicht auch fragen könnt. Vielleicht wisst ihr die Antwort auch schon, aber also mit Gott darüber zu sprechen, vielleicht ist es, also das wollte ich nur noch mal sagen, wer jemanden braucht, der mit ihm gemeinsam diesen Schritt geht und für ihn betet, hier gibt es viele Menschen, die dazu bereit sind, auch mal auf euer Leben zu gucken und zu überlegen, wie schaffen wir das vielleicht auch gemeinsam, Gott da die Nummer eins einzuräumen in unserem Leben. Was mir aber aufgefallen ist, und jetzt noch mal, was ich noch ergänzen würde, dieses, vor allen Dingen bei dem Pächter, der dieses Feld hat, na logisch gibt der alles aus für diesen Schatz. Warum denn? Also wäre ja blöd, wenn er das nicht machen würde. Das ist mir noch nie so aufgefallen. Ich meine, der hat zwar, der führt zwar ein Leben, was okay ist vielleicht, aber stellt euch doch mal vor, da ist was weiß ich, auf einem Flohmarkt oder irgendwo, wo ihr wisst, wenn ich das habe, das ist unheimlich wertvoll und wenn ich das wieder verkaufen würde, dann, also das ist quasi super, da bin ich superreich, da liegt alles drin verborgen. Hä? Sowas wie Meißner Porzellan, die blaue Mauritius. Also vielleicht ist dieser Aspekt auch was euch helfen kann, oder das ist jedenfalls, was mir jetzt nochmal so ins Herz gefallen ist. Klar kann ich mit dem zufrieden sein, was ich habe und sagen, was denn, ist doch super hier das Leben, was ich habe, ist doch alles gut so. Warum soll ich hier irgendwas riskieren und irgendwas aufgeben? Das ist auch in Ordnung. Aber der ist ja nicht doof. Der kauft den Schatz des oder diesen Acker deswegen, weil er weiß, dieser Schatz ist meine Altersversicherung. Wenn ich den habe, dann habe ich ausgesorgt. Also wer weiß, was uns entgeht, wenn wir immer an dem festhalten, was wir halt schon kennen und immer so auf diese sichere Bank setzen. Wer weiß, was uns entgeht, was wir dadurch nie bekommen werden, weil Jesus drängelt uns jetzt, glaube ich, auch nicht auf. Also wisst ihr, was ich meine? Wir können das, was wir haben, diesen Acker und sind dann halt immer, tun immer fleißig unseren Dienst, aber wir können auch vielleicht in unserem Leben was haben, wo wir wissen, das erkauft uns die Freiheit. Das macht mich zu einem freien Menschen, der sagen kann, ja, das ist, also, das kann ich mir leisten, jetzt so im übertragenen Sinne, der, für den alles möglich ist, ob das jetzt Heilung ist oder was auch immer. Also, Jesus hat es vorgelebt, was das bedeutet, dass sein Reich kommt. Das sind Blinde sehend geworden. also jetzt im, das kann bedeuten, dieses wirklich blind sein, das sind jetzt nicht so viele von uns, aber wer weiß, was noch uns für Erkenntnis auch offen steht, wenn wir bereit sind, was einzutauschen oder was einzusetzen in unserem Leben, Sicherheiten aufzugeben. Wer weiß, was euch entgeht, wenn ihr diesen Schatz nicht kauft. Also ich habe so gedacht, na klar macht er das, sonst wäre er ja blöd. Also ich würde auch versuchen, das zu kaufen. Und wenn ich alles dafür geben muss, weil du kriegst doch was Wertvolles dafür und nicht so ein, naja, gut, muss ich halt jetzt mit Jesus leben, ne? Also, ja.
Ich hatte auch noch einen Gedanken. Und zwar glaube ich, ich habe mich zum Beispiel vor uns gefragt, okay, gut, wie entdecke ich den Schatz? So, ich will den Schatz unbedingt haben, so, aber wo finde ich den? Oder keine Ahnung, so. Und vielleicht ist es so ein, ja, vielleicht bittet ihr heute Gott zum Lobpreis oder auch allgemein heute, wenn ihr ins Bett geht. Einfach nochmal so drum, dass er euch vielleicht auch den Schatz so ein bisschen zeigt und so ein bisschen zeigt, so, was vielleicht auch so ein Weg dahin ist, dass ihr den finden könnt und was das für euch persönlich der Schatz ist. Weil ich glaube, in dem Moment, wo du auch so, ja, wo Gott dir so ein bisschen den Schatz zeigt, dann baut sich so eine Faszination auf, wie cool und wie geil das eigentlich alles ist, so. Und ich glaube, dann kannst du irgendwie auch gar nicht mehr anders, als zu sagen, ja, also, scheißegal, was morgen losgeht, ich muss unbedingt irgendwie an den Schatz kommen. Und ich glaube, genau, das, ja.
Ein Lied, was jetzt sowieso, also was wir schon ausgesucht hatten vorher, ist One Way. Und wir singen das jetzt einmal, was auch immer. Dann würde ich sagen, spielen wir einfach jetzt nicht ewig, eine Weile. Und dann ist diese Zeit, um Antwort zu geben oder ja, um da mit diesen Fragen, die ihr vielleicht habt oder das, was euch auch provoziert, an diesem Ganzen mal vor Gott zu gehen. Und dann singen wir das Lied nochmal. Also ja, kriegt es schon mit. Das ist jetzt die Zeit, um Antwort zu geben. Gut.